Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und mit begrüßen darf ich zum einen den Johannes.
Guten Abend.
Und zum anderen auch den Mo.
Yo, 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 yo.
Hip-Hop steht dir nicht. Halt so gar nicht.
Okay.
Mo, wenn ich dich sehe, denke ich an alles, aber nur nicht an Hip-Hop.
An was denkst du
denn? Es sei denn, du vertrittst jetzt die neue österreichische Welle, die mit Gangster-Rap daherkommt. Salzburger Beat.
Österreichische Dauerwelle oder so.
Ja.
Ey, ich sag nur YouTube SBG Hot Boys. Ja.
Mhm. Ist wer?
Von der Klessheimer Allee bis zum Rudolfskee. Kleiner Shoutout an die Salzburger da draußen.
Ich guck's mir nach der Sendung an, weil zum Fremdschämen ist mir
unbedingt.
Während der Sendung zu unangenehm. ganz kurz schon mal, wir besprechen heute einen Film, für den wir prädestiniert sind wie kein anderer Podcast, und zwar Die Frau, die in Flammen steht, Johnny Blaze Biopic oder die Biografie von Till Lindemann, dem Rammstein-Frontsänger. komischerweise aus Frankreich, wieso, das kann ich auch nicht verstehen.
Hast du dir wieder ein paar Ghostwriter engagiert, die über einen Witz geschrieben haben?
Nein, der ist mir wirklich, da habe ich heute gedacht, Der ist gut, der ist fantastisch, das können wir bringen. Nein, wir sprechen das Porträt einer Frau,
Die jungen Frau, glaube ich.
Porträt ja, of Lady on Fire, of a Young Lady on Fire und Porträt einer...
Ja.
Okay, auf jeden Fall, es geht um ein Porträt. Eine Frau kann, wird oder kann vielleicht, sollte vielleicht oder hat sich sogar verbrannt und er stand in Flammen.
Ja, wobei da im Deutschen fast wieder, finde ich, ein bisschen Wortwitz verloren geht. Nicht nur fast. Aber.
A Portrait of Lady on Fire. Wie heißt das jetzt auf. Oder im Englischen ist es ja eigentlich egal. Im Grunde müssten wir ja den französischen Titel
französischen, ja.
vorlesen. Das macht Johannes oder Mo gleich, wenn wir zum Film kommen.
Mach ich, ja.
Perfekt.
Kein Problem.
Bis dahin. Was machen wir nochmal am Anfang? E-Mails. Nee. Also.
Naja, E-Mail-Adressen.
E-Mail-Adressen, ja, genau.
Hilft.
Lichtspielcast@kinofilm.com. Wenn ihr uns Mails zukommen lassen wollt. Kinofilm.com/podcast, kinofilme.com/lichtspielcast oder Mo's Podcast Sideprojekt Lichtspiel, kinofilme.com/eskapoden. Fuck.
Ja. Yeah.
So rum. Und ja, iTunes. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Aber nur um ehrliche Bewertungen. Also nicht einfach 5 Sterne geben, wenn ihr das auch nicht wirklich von Herzen meint.
Ich finde das auch okay.
Ja, ich finde ich auch. Alrighty. Da ich mich ja letztes Mal nicht so vernünftig ausgedrückt habe, frage ich nun anders, einfach in die Runde. Habt ihr irgendwas aufgefangen? Mit dem Kopf und mit dem Geist, mit den Augen und mit euren Sinnen, dass ihr euch gerne mitteilen möchtet, weil euch die Aufnahme dieser Sache so bewegt hat, in irgendeiner Form. Go.
Ich versuche diese Fragestellung jetzt noch ein bisschen zu verarbeiten. Immerhin wählst du ja recht einfache Worte, sonst fühlt man sich zu sehr in die Arbeit zurückversetzt. Mein Chef macht auch ganz gerne Schachtelversetzung. Ja, genau. was geschaut, was mich in verschiedenster Weise bewegt hat, habe ich auf Disney Plus, die mir darüber sprachen, was es da eben.
Also du hast es immer noch abonniert. Du bist einer von den 5 Abonnenten in Deutschland, die sagen, jawohl, da kriege ich was für mein Geld. Wegen den Dokus natürlich.
Dem kann man wohl so beipflichten, ja.
Okay.
Dass man auf das jährliche Log-Angebot da eingegangen ist. Und ja, wie
was,
gesagt.
Was, jährlich? Hast du einen Jahresvertrag gemacht? Geht das?
Ja, dann wurde es ja nochmal günstiger monatlich.
Was zahlst du dann monatlich?
Du bist dann, also 60 im Jahr. Das heißt
5 im Monat.
5 irgendwas.
Okay, ja, es ist schon.
Und wenn du das dann dir noch das noch splittest, dann wird's ja noch mal einfacher. Und da haben wir eben zu zweit auch einen gemeinsamen Nenner finden können, damit sich das auch lohnt, weil das setzt es natürlich so ein Stück weit voraus. Auf jeden Fall, ja, wir hatten ja drüber gesprochen, Disney-Verfilmung und ich weiß nicht, ob ihr euch an letztes Jahr erinnert. Da hatten wir auch am Anfang des Jahres unsere Most Wanted drüber gesprochen. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, einen als Runner-Up oder zumindest davon gesprochen, dass ich ihn draufsetze. Ich weiß gar nicht, ob ich das meinen
Ich weiß Wahn nur, dass dein Most hat. Wanted dieses Jahr Jungle Cruise ist.
Nee, das glaube ich war's nicht.
Das ist auf jeden Fall nicht, aber das ist dein Nummer 1. Dein Most Wanted-Film dieses Jahr ist Jungle Cruise. Das habe ich nicht vergessen. Und werde ich auch nicht vergessen.
Ich würde dich der Lüge bezichtigen, aber ich bin mir gerade selbst nicht mehr ganz sicher, weil Alter. Ich mich dann meistens selbst nicht so ernst nehme. Ernsthaft, ja, so Momentaufnahmen. Ich habe meinen anderen Schwächen, was Listen angeht, da sind wir ja in drei in illustrer Runde. Wie auch immer, lange Geschichte kurz. Aladdin, wie es im Englischen heißt, habe ich mir mal gegeben.
Also der von Guy Ritchie.
In der neuen Verfilmung von Guy Ritchie, genau.
Ja, Jesus Christus.
Denn grundsätzlich kann ich mit Guy Ritchie-Filmen eigentlich durchaus was anfangen. Wir wissen ja, der fragwürdige Robin Hood-Film hat durchaus partiell mich unterhalten. Und ich fand ihn gar nicht so furchtbar wie die meisten. Auch wenn er Fragen seine Schwächen hat, aber als Guilty Pleasure vielleicht dann durchgeht. Nun ein Disney-Projekt, was, ich sag mal, von der Geschichte dahinter mich grundsätzlich schon sehr reizt. Also diese Faszination von Geschichten aus Tausend und einer Nacht finde ich grundsätzlich schon sehr, sehr cool, auch wenn das, ich sag mal, etwas weiter davon weggeht. Auch wenn das Setup so ein bisschen böse ist. Wisst ihr die Geschichte, von wo Tausend und eine Nacht, wie diese Geschichten herkommen? Das klingt ja immer so romantisiert.
Ist irgendwas, das musst irgendwie eine gekidnappte Prinzessin erzählen, weil sonst wird sie umgebracht oder irgendwie sowas in dem Dreh, oder?
Ja, noch ein bisschen besser. Also diese Prinzessin, die Scheherazade, die kommt erst später ins Spiel, denn die Geschichtssammlung kommt angeblich daher, beziehungsweise auf der ist halt diese Geschichte aufgebaut, dass ein Prinz die Nase voll hat, dass seine Prinzessin, seine Frau, Königin quasi, nicht die Prinzessin, seine Königin ihn betrügt. Also lässt er sie hinrichten und beschließend sagt zu seinem Visier, hey, wir machen jetzt einfach Folgendes, damit das nicht mehr passiert. Du bringst mir jeden Abend eine neue Jungfrau und am nächsten Morgen wird die umgebracht, dann kann sie mich nämlich auch nicht betrügen. Und die hat sowieso Glück gehabt, weil die war einmal mit dem König unterwegs.
Wenn man drüber nachdenkt, so. Ist es gar nicht so unlogisch.
Wie auch immer. Auf jeden Fall.
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
Ja, muss sagen, Dennis.
Ich bin dein Anwalt.
Du bist gefeuert.
Kommen wir zur fragwürdigen Geschichte zurück. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann die Scheherazade ins Spiel, die sagt, hier, ich werde einfach jetzt mal die Frau von dem, weil das muss jetzt aufhören, dass die ganze Zeit der irgendwelche Frauen umbringt. Weil das geht schon einige Zeit lang. Und sie kommt quasi dann auch dahin. Und fängt an, ihm eine Geschichte zu erzählen den Abend. Und er findet quasi den Cliffhanger. Denn sie erzählt jeden Abend eine Geschichte und hört an der spannendsten Stelle auf und sagt die, und den Rest gibt's morgen Abend. Und das macht die Tausend und eine Nacht lang. Nach der tausendersten Nacht beschließt dann der Knilch, sie zu heiraten und das Ganze hat ein Ende. Das ist so ein bisschen der Aufhänger mit und wie gesagt.
Und ihr Name war Dan Brown.
Fast, ja. Die Scheherazade, die wird ja, das sind vielfach an anderen Stellen da missbraucht. Auf jeden Fall wird das ja auch ein wenig als Aufhänger für Aladdin genutzt, wobei das doch sehr romantisiert, vereinfacht ist und ja, auch so von der Zusammenstellung des Casts hier und da sicher ein paar Fragen aufgeworfen habt in der ursprünglichen Form. Ich habe das offen gesagt nicht so näher verfolgt, sondern freute mich einfach auf diese Geschichte, die mal wieder kennenzulernen. Nach dem ersten Trailer fand ich das auch sehr, sehr fragwürdig, den ersten Informationen, die man da hörte. Ich habe es mir jetzt dennoch mal angeschaut und muss sagen, zum einen, Guy Ritchie sinkt weiter auf meine Ansehensliste, denn er macht einige Dinge.
Er singt oder sinkt?
Beides vermutlich. Oh. Nein, er hat, glaube ich, nicht gesungen. Manche Dinge sind gut, manche Dinge sind es einfach nicht. Die Frage ist halt, wie viel du an Möglichkeiten hast, in so einem Film da was zu machen, was sehr stark dann an der Vorlage, an der Vorgabe hängt, die wo viele auch romantisierte Erinnerungen mitschwingen, wie das sicher bei mir auch der Fall war. Aber es war jetzt sicher regiemäßig nichts Herausragendes. teils bisschen Wildes und manches, ja, was man in Frage stellen könnte, ohne dass man das jetzt, ich sag mal, daran festmachen will. Die zwei Hauptdinge, die ich da ansprechen würde, wäre zum einen das Casting, was zum einen für manche Personen, sprich für unsere Prinzessin Jasmin, die Naomi Scott heißt, glaube ich, sehr cool geworden ist. Ich finde, die passt sehr gut in die Rolle. Die kann wunderbar singen. Das fällt einem vor allen Dingen dann auf, wenn sie anfängt, man vorher schon mal zwei, drei andere männliche Parts hat singen hören. Der König ist cool und auch Will Smith als Genie passt doch überaus gut in die Rolle. Also der ist echt unterhaltsam und hat es durchaus geschafft, einen immer mal wieder laut zum Lachen zu bringen. Auf der anderen Seite ist halt die angesprochene Musik, weil es ja schon ein klarer Bestandteil ist von dieser Art von Disney-Filmen. Und ja, diese alten Songs waren einfach auf jeden Fall cool. Da hat man großen Spaß, auch einen gewissen Drive mit drin. Und gerade die Lieder von Jasmin oder auch vom Genie, die sind eigentlich cool. Die machen Spaß. Die Sänger bringen was mit, beziehungsweise das Mischung aus Singen und bisschen Sprechgesang, was Will Smith da fabriziert, hat durchaus was. Aber ich muss sagen, manchmal war die Erinnerung, die Anspielung an das Lied geiler als das Lied selbst, weil ich hatte immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das so von Popsongs kennt, manchmal wünscht man sich, dass es jetzt irgendwie nochmal 10 BPM schneller ist oder die Bläser nicht nur einfach ihren Part gespielt hätten, sondern so ein Musikstück einfach manchmal gekämpft, dass es nochmal ein bisschen mehr quietscht und kracht und einfach knallt. Da ist dieser Einzug von dem Aladdin als Prinz Ali in Agrabah eine sehr schöne Beispielszene. Also die fahren einfach alles auf, was geht, auch visuell, wie Will Smith da vorne vorab geht, ist ziemlich cool, unterbrochen von ein, zwei fragwürdigen CGI-Überblendungen, die leider nicht so geil sind. Aber da kracht's und rums, selbst in Totalen, nochmal einen Blick auf die ganze Stadt, wo die dann im Konfetti- und Feuerwerkregen versinkt. Aber die Musik, die kommt halt nicht so ganz mit, weißt du? Die schmücken dann kräftig und die haben ein saugeiles Bild ab, wo dann irgendwie diese Soldaten reinkommen, so ein tiefer, inpünziger Männerchor, die so diese erste Passage des Lied macht. Und dann geht's ab und dann ist es so und plätschert so dahin und denkst, Alter, ein bisschen mehr Action. Und das ist so gefühlt, was dem Film hier und da einfach ein bisschen fehlt. Ja. Und dann fürchterliches Casting von Aladdin und Jafar. Also die sind die ganze Zeit über, finde ich, störend, dermaßen unpassend. Ich glaube, sie haben halt durchaus eine regionale Verortung mit drin, gerade Jafar. Aber ich finde, der passt null in den Fiesling-Aspekt, den er sein soll, auch nicht so, wie er im Film ist. Der ist viel zu jung, hat keinerlei Ausstrahlung, wie ich finde. Und auch Aladdin, also gerade bei dieser Prinz Ali-Szene, wo er so ein bisschen verlegen, das war das Wort, lächelt und sich nicht so ganz da reinfinden kann, fand ich einfach sehr, sehr bescheiden und fast schon fremdschämend. Der Typ hat halt ohne Frage durchaus was drauf, gerade was so Körperbeherrschung angeht, diese Tanzpassagen, alles drumherum, das funktioniert schon. Aber ich finde es einfach nicht passend. Und so hat man immer mal wieder Spaß. Sie haben auch ein paar coole Änderungen mit reingebracht. Gerade was so die Geschichte vom Genie angeht, ist ganz nett. Aber vieles hinkt halt so ein bisschen. So ist es so ein Auf und Ab, was einen immer mal wieder freut, wo man mal laut lachen muss, im Ganzen aber sagen muss, ja, ist jetzt wirklich nicht so das geilste Remake.
Hast du den König der Löwen hast du auch gesehen, oder?
Nein. Den neuen habe ich noch nicht gesehen.
Weil du sagst, das ist nicht das geilste Remake. Was wäre dann für dich das geilste Remake?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, es wird Mulan dieses Jahr. Aber ich meine, du hast ja sonst im Vergleich Dschungelbuch, Schön und das Biest. Das waren die ich gesehen hatte. Ja. Die waren auf jeden Fall nochmal eine Liga drüber.
Okay. Kurze Frage, geht das überhaupt als Remake durch, wenn es A, auf einer Vorlage basiert und B, die ursprüngliche Verfilmung eine Zeichentrickverfilmung ist? Ich weiß es nicht, ich frag einfach.
Ich finde schon, weil ich glaube, die Geschichten, wie sie Disney erzählt, haben selten mit der Vorlage zu tun. Deswegen würde ich das als eigene, wie soll ich sagen, Entität nehmen und nicht unbedingt als Umsetzung des originalen Stoffs.
Und so von wegen so, ja, vorher war Zeichentrick. Weil es ist ja, also.
Also ja, aber die, wie das, also die Realfilm von Disney von Guy Ritchie ist ein Remake vom Disney, Disney's Aladdin. Nicht von 1001 Nacht.
Weil so die letzten Filme, ich glaube, da hat nie einer von Remake gesprochen. Also Dschungelbuch, König der Löwen ist dann so halt, ja, die Neuinterpretation ist jetzt kein Remake. Ah.
Ach so. Okay. So.
Ja, wobei ich, es ist ja so, vielleicht so ein bisschen Wortklauberei, weil es eben auf einer, ich sag mal, eine andere visuellen Ebene spielt. Aber es ist ja inhaltlich sehr, sehr genau das, was das alte ist. Also es sind die gleiche Abfolge, die gleichen Lieder mit leichten Anpassungen. Von daher, ich wüsste jetzt nicht, ob es dafür einen Term gibt, der dann sagt, ja. Bei Spielen wird man vielleicht von einer Portierung sprechen. Aber ja. Aber von euch hat den keiner gesehen und beabsichtigt das vermutlich auch nicht.
Weißt du, ich habe jetzt mein Abo abbestellt bei Disney Plus. Schauen wir mal, ob sich noch so ausgeht. Ich glaube, das wäre tatsächlich einer der Filme, die ich mir vielleicht noch anschauen täte, wenn ich es schon habe. Ja. Jetzt habe ich es noch, ich glaube, 2 Wochen oder so. Dann läuft das aus. Den habe ich schon in meiner Liste, dass ich mir den noch anschaue, wenn ich schon bezahlt habe. Vielleicht schaue ich dann mal rein. Aber ja, super heiß, bin jetzt nicht drauf, deswegen. Ich habe das Disney Plus jetzt 2,5 Monate oder was, keine Ahnung. Und habe ihn noch nicht geschaut, insofern, ja, ich hatte damals auch kein Bedürfnis, den im Kino zu sehen, also.
Nee, nicht mal ansatzweise. Also, ein Film, den ich mir sehr wahrscheinlich in meinem diesem Leben nicht geben werde.
Eher dann im nächsten.
Dann,
ja. Genau.
Okay, gut. Okay.
Aber man muss sagen, catchy Tunes sind es nach wie vor. Also, man summt es auch noch 1-2 Tage weiter, das. Auch wenn man denkt so, kommt jetzt noch eine Version, die so richtig geil ist, weil es hat sehr, sehr viel Potenzial, wo du einfach denkst, man hätte es durchaus noch eine ganze Ecke geiler machen sollen, weswegen ich sag mal, oder können mit dem, was da war, was man ein bisschen Guy Ritchie und auch der Visual Effects Abteilung zugelegen kann. Manche Effekte sehen super geil aus, bei manchen fragt man sich, warum Will Smith irgendwie so was Seltsames oben drüber trägt oder was dahin ge-CGI'd ist, das wirkt ein bisschen sehr komisch. Wenn er da in Lampen Rauchschwadenbeinfigur unterwegs ist. Manches wirkt dafür wieder sehr geil. Also ein bisschen hin und her gefühlt. Aber ja, ich fand's jetzt nicht verschenkte Zeit, es hat durchaus was, aber es ist sicher kein wirklich guter Film.
Okay. Damit geht's euch bei. Ich habe gestern, glaube ich, 3 Abos beendet. Disney Plus, Sky jetzt mal deabonniert und auch das Game Pass habe ich jetzt mal gecancelt, damit ich es dann vielleicht in einer kleineren Version nochmal abonnieren kann. Und bin draufgekommen, geht es euch auch so, dass ihr bei zu viel Auswahl dann irgendwie oft dahin geht, dass ihr was schaut, was ihr eh schon kennt oder gar nichts schaut?
Also wenn ich was gucke, was ich schon eigentlich schon kenne, ist in meisten Fällen, ich habe mittlerweile halt, also ich kaufe lange nicht mehr so viel, also eigentlich kaufe ich gar keine Blu-rays mehr oder halt physische Medien und aber ich habe halt so meine Lieblingsfilme, die habe ich auf jeden Fall, da würde ich mich halt schlecht fühlen, wenn ich die halt nicht da habe, so als physisches Medium. Das sind an Blu-rays habe ich circa 250 Stück. Und es genügt mir auch so. Und wenn ich was Bock habe, was zu gucken, dann nehme ich mir da was draus. Und ja, wenn ich auf was Neues Bock habe, also es kommt einfach abends, wenn ich Bock habe, auf was Neues habe, entweder, ja, ich habe Netflix, Amazon Prime mittlerweile nur noch, oder ich leih mir halt was bei Amazon Prime. Ich habe mal Apple ausprobiert, aber es funktioniert bei mir nicht so gut, eventuell später irgendwann, aber aktuell eher weniger. Weil da hast du immer zumindest nochmal auf die Originalsprache. Bei Amazon Prime, wenn ich mir da manchmal einen älteren Film leihe, dann ist er nur in Deutsch vorhanden. Also es kommt immer drauf an, je nachdem. Und das ist manchmal ärgerlich.
Aber so dieses drüber scrollen, 10 Minuten im Menü irgendwas suchen und dann doch nichts finden, ist.
Ja, schon.
Ist manchmal da. Was mir geholfen hat, ist meine Watchliste. Ich habe halt meine Watchlist so kuriert, dass ich die mittlerweile eigentlich nur noch Sachen drauf habe, die ich noch nicht kenne. Weil ich habe immer so gedacht, oh, der ist reingekommen. Oh ja, den fand ich eigentlich ganz gut. Den will ich irgendwann noch mal gucken. Packe ich in die Watchlist. Und jedes Mal, wenn ich meine Watchlist losgegangen bin, ist das halt so für mein Gehirn sehr verwirrend gewesen, weil
Kenn ich schon.
Ja, habe ich aber jetzt keinen Bock drauf. Habe ich irgendwann halt noch mal Bock drauf. Und das habe ich halt gelassen. Deswegen habe ich nur noch, sobald ich was geguckt habe, kommt es runter und ich packe nichts mehr auf meine Watchlist, was ich schon kenne. Und das hat mir sehr gut geholfen. Und umso mehr du drauf hast, umso schwieriger. Mach nur ein paar Sachen drauf, guck die und es ist viel einfacher. Also, ich fühle mich dabei wohler.
Mich geht's dann nämlich manchmal so, ich meine, früher hatte man Videorekorder, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das moderne Äquivalent davon habt, irgendwie eine DVR-Funktion im Smart TV oder sowas, dass ihr auf Festplatte was aufzeichnen könnt.
Ich muss nichts aufnehmen.
Okay, mir geht es dann manchmal so, dass ich einfach mich vom Fernsehprogramm inspirieren lasse, weil, wie gesagt, ich habe dann 100.000 Streaming-Dienste und irgendwie finde ich dann nichts vor lauter Auswahl. Und dann sehe ich aber, hey, heute um 20.15 Uhr ist irgendein Film. Warum nehme ich mir den nicht auf und dann oder schaue ich ihn mir an? Ja? Und sowas ist dann oft so der eine Trigger, der dann irgendwie quasi mich über die Schwelle schupft, dass ich dann doch mal einen Film schaue. Spontan sozusagen, ohne dass ich vorher 10 Minuten im Menü rumsuche und irgendwas. Oder ich nehme ihn auf und schaue ihn dann 3 Jahre nicht an. Kann auch sein.
Nee, ich habe gar kein, also Fernsehprogramm, ich habe meinen Fernseher eh gar nicht angeschlossen. Also mein Fernsehanschluss, der ist nicht belegt. Nein, also seit Jahren nicht mehr. Null Bedürfnis, kann keinem einzigen Tag. Von daher hat sich das bei mir sowieso erledigt. Also, brauche ich nicht. Null Bedürfnis. Null. Also ich mittlerweile seit, ja, mit Sicherheit gute 5 Jahre, 6 Jahre mit Sicherheit. Und halt kein Verlangen danach. Also es ist nichts, was da kommt, was ich so über YouTube. Also manchmal habe ich dann auch wirklich, wenn ich sage, oh, weißt du was, ich habe keinen Bock, ich gucke einfach ein bisschen YouTube. Und das ist glaube ich, so das moderne Fernsehen heutzutage. Es ist, nein, ist wirklich so, weil da ist es auch so dieses
Zappen, oh, okay. Schaust dir related Videos an, ja?
Ja, genau, es ist wirklich so. Und es gibt auch Tage, wo ich da wirklich mehr Zeit mit verbringe. Und ich glaube, das ist dann so, dass, also nicht, dass ich dann, weil viele dann immer denken, oh ja, ich gucke nur Filme und dann auch nur Ausgewähltes, so dass man halt da drüber steht, über dem Fernsehschauen für den Normalsterblichen. Aber nee, es ist einfach so vom Interessengehalt. YouTube ist halt einfach egal, du kannst halt einfach ein bisschen gezielter das gucken, worauf du Bock hast. Beim Zappen, du hoffst ja, dass du irgendwann was findest. So, aber YouTube, da ist halt, glaube ich, dann schon eher so neben dem Algorithmus, der dir Sachen anbietet, die dir eventuell gefallen können, das ist ja beim normalen Fernsehgucken dann nicht da, aber ich habe dann einfach schon ein paar coole Sachen so gefunden bei YouTube und gerade, dass es dann auch wirklich so im Interessengebiet fokussiert ist, weil du einfach dann, selbst wenn du nicht auf das klickst, was dir vorgeschlagen wird, du einfach nach Sachen suchst, die dich gerade interessieren. Beim Zappen, du bist halt einfach auf andere Sender angewiesen. Ich habe ja damals mit DVD-Sammeln, ich habe damit angefangen, weil ich mir nicht vorschreiben wollte von irgendjemandem, was ich jetzt zu gucken habe. Ich wollte das, was ich gucken. Nein, aber das, was ich gucken wollte, das sollte da sein. Ich habe mir meinen eigenen Streaming-Dienst, meine eigene Streaming-Box zu Hause aufgebaut mit meinen DVDs, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich darauf Bock, ich will, dass der Film da ist.
Ja, das ist so wie Video einfach On demand, wenn man es halt will, ja.
Ja, genau.
Ja. Genau. Es sollte mal jemand erfinden. Es klingt nach einer tollen Geschäftsidee, Dennis.
Ich schau mal, ob der Markt für sowas bereit ist, aber man ist bei sowas ja nie sicher.
Auf was ich eigentlich raus wollte mit dieser ganz verwundenen Geschichte jetzt. Ich habe die Poirot-Filme jetzt in letzter Zeit geschaut.
Ja, das habe ich gesehen, Mo.
Das Tod auf dem Wien, als auch das Böse unter der Sonne. Und ich muss sagen, es sind wirklich sehr gute Episoden von Columbo. Das
ich glaube, Agatha Christie hat die Romane vor Columbo geschrieben. Also.
Ja, na, also es sind echt coole Filme. Aber ich habe dann beim Loggen auf Letterboxd gesehen, dass du dem, glaube ich, 5 Sterne gegeben hast. Stimmt das? Oder 4,5?
Beiden, 5, jawohl.
Und würde mich schon ein bisschen interessieren, was die so für dich großartig macht. Weil ich würde nie sagen, es sind schlechte Filme. Und ich meine, der Cast, vor allem aus heutiger Sicht, da hast du Maggie Smith drin, die Diane Rigg und den natürlich den Ustinov. Super Cast, eh geil. Aber ich meine, die erste Einstellung zeigen sie eine Leiche und die Leiche sieht einfach, dass sie atmet, weil ihre Nasenlöcher auf und zu gehen. Also das ist jetzt nicht der Wahnsinnsfilm für mich. Ich weiß nicht, warum, was taugt dir an denen so wahnsinnig gut?
Ich liebe ein klassisches Whodunit und die beiden Filme sind in filmgewordener Version für mich das Beste, was das Fernsehen oder ich sag mal so die Filmwelt hervorgebracht hat. So, okay, wir haben hier so mehrere Verdächtige, jemand ist umgebracht und wer ist es? Mhm. Ich liebe den kompletten Cast. Ich finde, es ist wie Ocean's 12 für mich oder Dazed and Confused. Es sind für mich Hangout-Filme. Ich kann die gucken und ich bin sofort in so einer guten Laune. Das ist der Wahnsinn. So, was für Tarantino Rio Bravo ist, weißt du? Das ist auch kein besonders guter Film. Das ist ein Western mit der 60er oder Anfang der 60er mit John Wayne. Und da passiert eigentlich nichts Aufregendes. Die hängen eigentlich nur so in dieser Stadt ab und da passiert noch nicht mehr irgendwas wirklich. Aber Hangout-Filme sind für mich einfach Filme, wo die Charaktere, die Dynamik zwischen den Charakteren so lustig, amüsant ist. Ein paar Sprüche sind halt einfach so genial. Für mich einfach Evergreens. Und das macht mir einfach jedes Mal Spaß. Und da das erste Mal gucken, ich kann mich schon gar nicht mehr groß daran erinnern. Also gerade Böse unter der Sonne ist ewig her. Ist einer meiner Lieblings-Weihnachtsfilme, weil ich ihn damals an Weihnachten das erste Mal gesehen habe. Aber obwohl er halt auch nichts, offensichtlich nichts mit Weihnachten zu tun hat. Nee, aber daher sind das für mich einfach Filme, die ich von all dem, das Zusammenspiel, ich finde die Location auf der Insel halt unheimlich geil, sind für mich nie langweilig, kein Fett und einfach sehr, sehr schön effektiv erzählt. Nein, es sind keine Meisterwerke und das ist eh dann so die Sache, was für jeden dann so das Meisterwerk ist, aber 5 Sterne heißt für mich, wenn ich einen Film 5 Sterne gebe, heißt das lange nicht, dass ich keine Ahnung, dass der Film komplett perfekt ist, wobei ich hier schon so fast behaupten würde, dass sie das sind, weil sie in dem, was sie tun, großartig sind. Zu keiner Sekunde langweilen, in Lust den Cast anbieten und genau das, was solche Filme ausmachen, in jeder Sekunde bieten. Da kommt auch dann kein Clou für mich ran, der auch sehr spaßig ist, aber der dann nochmal mit dem Ende halt ein bisschen ein paar nette Varianten hat. Aber das sind einfach 2 sehr schöne Beispiele und auch wesentlich besser als der Mord im Orient Express mit Albert Finney, den ich zwar auch mag, gerade weil er halt im Schnee spielt und weil er in einem Zug spielt, eine sehr schöne Filmlocation immer. Und selbst Alarmstufe Rot 2 mit Steven Seagal ist besser als Mord im Orient Express. und die beiden sind super Vertreter. Also gerade, ja. Ich mag halt so, ja. Also Columbo bin ich auch eh riesengroßer Fan. Ich liebe die Serie. Einfach so ein kauziger Ermittler.
Ja.
Da hängt natürlich immer noch mal so ein bisschen viel von ab. Wenn du die Person halt nicht magst, dann geht wahrscheinlich schon so ein bisschen was verloren. Aber ich finde den Ustinov super. Ich finde den großartig.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Da hast du nicht mal den, ich glaube, wir haben vor einer letzte Folge oder wieder vorgeredet, hast du den Disney Robin Hood mal gesehen?
Als Kind, den Zeichentrick.
Okay, ja, Zeichentrick.
Ja, ja.
Er muss da unbedingt wieder anschauen, weil da spricht der Ustinov sowohl im Englischen als auch im Deutschen.
Oh, macht er, glaube ich, bei vielen.
Ja, ja, er hat sich auch bei Böse unter der Sonne selbst synchronisiert.
Ja, vor allen Dingen sehr gut, also es gibt nicht viele, die das...
Total gut, es gibt wirklich, total. Deswegen, der Disney Robin Hood... Im Deutschen und im Englischen spricht er den Prinz John so genial. Also allein das ist schon den Film schon mal wert. Der ist super unterhaltsam. Also Ustinov eh. Aber die Schwimmszene im Bösen unter der Sonne, da haben wir schon ein bisschen weggeschmissen. Ne?
Mo, das ist dein nächstes Weihnachtsgeschenk, dieser Badeanzug.
Aber bitte mit Monogramm.
Ja, aber hallo. Aber hallo. Tod auf dem Nil ist ja hier der nächste, den Kenneth Branagh macht. Leider. Ja. Und deswegen habe ich mich sehr, gerade weil ich dieses Genre einfach sehr, sehr gerne mag und es davon viel zu wenig gibt, oder ist aber so in so einer Qualität wirklich sehr wenig gibt, weil es. Okay, es wird eine Folge, die geht so ein bisschen in eine Richtung, aber im Grunde, du musst dir überlegen, so der Großteil aller Serien, so keine. speziellen Szenen, sondern das, was tagtäglich läuft. Wie viel davon ist einfach der klassische Krimi-Plot? Jemand ist gestorben, wer war's? Ob im Deutschen, im Amerikanischen, das ist tausende von Serien. Allein die ganzen Ableger, CSI Miami, Navy, CIS in 500 Städten, all das. Wie viele Krimiserien gibt's? Und der Hauptfokus dieser kompletten Serie ist in so gut wie jeder Folge: Jemand ist gestorben, wer hat's gemacht? Das ist so eine Urfaszination einfach nur mit diesem einfachen Plotmechanismus. Hey, ich möchte wissen, wer hat das getan? Du bekommst eine Leiche präsentiert und du hast automatisch das Bedürfnis zu wissen, wer das war. Und es gibt so viele unzählige Varianten, die jeden Tag laufen und präsentiert werden, dass du dich schon gar nicht mehr umgucken kannst. Und deswegen finde ich es großartig, wenn du sowas einfach auf die Beine stellen kannst und die Geschichte so konstruieren kannst, dass du einfach unglaublich Spaß hast beim ersten Mal gucken, beim Miträtseln und beim zweiten, beim dritten Mal gucken immer noch Spaß dann hast. Erstmal wegen den Charaktere, aber auch zweitens, weil du so ein bisschen im Kopf mitspielst. Okay, sie war jetzt da, der war jetzt da. Ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, wie es gewesen ist. Und das spielt dann da immer noch ein bisschen zu. Und deswegen finde ich, sind das einfach so Primusse in ihrem Genre. Und deswegen war auch, habe ich letztes Jahr gesagt, weißt du was, Knives Out, Rian Johnson, der schon so einen fantastischen Hardboiled-Film gemacht hat, mit so einem Hardboiled-Detective-Film mit Brick. Wenn jemand einen richtig guten Whodunit machen kann, dann ist der das. Und deswegen habe ich mich seit Ankündigung auf Knives Out auch so gefreut. Und fand den nicht so ganz absolut fantastisch, aber einen sehr coolen Film auf jeden Fall.
Echt? Ich fand den super gut.
Ich fand den auch richtig gut,
aber Sonne, okay. Ich fand übrigens Böse unter der Sonne schon noch mal ein gutes Stück besser als Tod auf dem Nil. Mir kommt vor, der Ustinov hat mehr seinen Charakter spielen können und auch die Geschichte hat sich weniger auf so diese, wie soll man sagen, beim Tod auf dem Nil haben sie mehr Szenarios gezeigt, die auch passiert hätten können, aber nicht passiert sind.
Ich mag den auch mehr.
Ja.
Der einzige Ausnahme ist das Böse in der Sonne. Du kannst, dir wird halt eine bestimmte Information außen vor gehalten, die erfährst du nicht, die wird dir halt nachher erzählt. Und deswegen kannst du, glaube ich, nicht so komplett auf die Lösung selbst kommen. Bei Tod auf dem Nil kannst du selbst drauf kommen, wenn du genau aufpasst.
Ja, okay. Aber ja, ich habe ihn erst einmal gesehen, deswegen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin eine der Personen, die den Film auch nur einmal schauen wird. Vielleicht, wenn ich mal zu Weihnachten zu Hause bin und mir ganz langweilig ist, dann kommt der Film, vielleicht schaue ich ihn dann wieder. Aber ich glaube, so schnell würde ich ihn jetzt nicht nochmal selber aufdrehen. Okay. Aber nicht, weil er schlecht ist, ja. Ist einfach nicht. So bin ich einfach nicht. Ich schaue ja Filme sehr selten zweimal.
Das ist richtig und schade. Aber nun gut. freut mich, dass du ihn gesehen hast. Hat mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du in Letterbox gelockt hast. Ich glaube, in den letzten Wochen, ich erzähle immer nur von Dokus, aber ich gucke auch aktuell viel. Und ich habe aktuell was geguckt, wo ich mir erst nicht sicher war, ob ich es gucken soll. Weil ich nicht wirklich wusste, ob es mich wirklich interessiert. Die Rede ist von The Last Stand, aber das ist The Last Dance. Wahrscheinlich wurde es euch schon ein oder mehrmals bei Netflix ist es euch entgegengesprungen. Es ist eine Doku-Serie.
Gesprungen.
Ja. Oh, es war sogar keine Absicht. Ja. von Jason Hehir, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist egal. Eine 10-teilige Doku-Serie über Michael Jordan, die Chicago Bulls, und hauptsächliches Augenmerk ist die Saison 97-98, so eine der besten Saisons von Chicago Bulls überhaupt. Und gleichzeitig springt es immer so auf die Anfänge von Michael Jordan, so die Mannschaften und wie er sich gefühlt hat. Und zusätzlich ist bei der 97-98-Saison noch so ein Kamerateam bei den Bulls dabei gewesen, die ganze Zeit begleitet haben. Das wird alles zusammengeschnitten und zwischendurch siehst du immer Interviews mit all den Spielern und Trainern und so Erzfeinden von den Bulls selbst oder von Michael Jordan dann, die in der heutigen Zeit interviewt werden. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein bisschen vermehrt Fußball geschaut, seit auch ein paar Jahren halt gar nicht mehr. Ich glaube, letzte WM habe ich kein einziges Spiel gesehen, halt einfach null Bedürfnis mehr, Sport zu sehen. Außer in solchen Dokus, wie es einfach, wie so die Highlights und alles so für mich so zusammengepackt werden. Das ist mir mittlerweile lieb. Aber diese Doku, also gestern sind die letzten zwei Folgen rausgekommen, 10 Stück. Ich habe bisher 8 gesehen, die letzten 2 noch nicht. Bis dahin finde ich es aber so gut und ohne Vorkenntnisse. Wie gesagt, Chicago Bulls ist auch die einzige Mannschaft, die ich vorher kannte. Ich tue jetzt mir auch jetzt, ich könnte dir keinen einzigen Namen nennen an Basketballmannschaften. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, Basketball. Aber es ist sehr faszinierend. Es ist unheimlich gut zusammengepackt. Michael Jordan, ich meine, klar, ich habe nie ein Spiel von ihm gesehen, aber ich weiß, dass der Typ halt was am Ball konnte, da auch sehr gut war und mitunter einer der, wenn nicht sogar der Beste überhaupt sein soll. Ich glaube, jetzt gab es hier Diskussionen von wegen, wie heißt nochmal der gestorben ist dieses Jahr?
Kobe Bryant?
Ja, genau, der und wie heißt der aus
Trainwreck? LeBron James?
Ja, genau. So, dass die halt so alle zumindest so auf ein Level sind. Also einfach Götter in dem Sport. Und du musst halt auch, glaube ich, kein Kenner von dem Sport sein, um, wenn ein paar Szenen präsentiert werden, um zu sehen, okay, fuck, das ist halt einfach super beeindruckend, was die teilweise da abgezogen haben. Aber die Doku ist unglaublich gut gemacht. Für mich halt natürlich, ich kannte nichts davon, ich kannte kein Ergebnis, nichts, wenn die mir irgendwas erzählt haben, oh ja, und dann kam das Spiel, dann kam das. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich nicht, wie die Doku für jemanden funktioniert, der davon Ahnung hat, der sowieso Fan davon ist und der das alles vielleicht sogar live mitbekommen hat. Aber wer das nicht tut und trotzdem da Bock drauf hat, ey, gebt's euch. Ich fand's sehr interessant. Die machen manchmal ein paar richtig schöne Sachen, indem die so einen der oder Michael Jordans Mutter nehmen oder so ein Erzfeind von ihm, auf den er damals so richtig Hass hatte, befragen den zu einem bestimmten Spiel, filmen, haben das halt abgefilmt und sie haben Michael Jordan an verschiedenen Teilen interviewt und dann geben sie ihm so ein iPad und sagen, hey, guck mal, das hier hat der dazu gesagt. Oder das hier hat der dazu. Und der, du siehst schon, wie der halt richtig. Also, Michael Jordan ist halt auch so ein richtig Riesentyp halt einfach. Und der lehnt sich halt so nach vorne, greift das Tablet und guckt dann so, okay, dann wollen wir mal gucken, was der jetzt hier gesagt hat. Und das sind halt so nette Momente. Du bekommst so wirklich einen guten Einblick in, zum einen, klar, Leben von solchen Superstars, die kaum auf die Straße gehen können und werden nur umringt von allen Menschen, gerade Michael Jordan. Also es ist wirklich pervers, was da abgegangen ist. Aber halt auch so sein Denken, so vielmals, wo Leute gesagt haben, oh, hier, da in dem Spiel, da hat er richtig aufgedreht, das war der Wahnsinn. Und wenn du dann immer so im Nachhinein hörst, so wenn er beschreibt, weißt du was, ich hatte einfach nur Hass auf den Typen. Oder ich hatte einfach nur Hass auf den. Oder dann hat er irgendwie mitbekommen, dass ein Manager einen anderen Spieler gegen die Mannschaft, gegen den er gespielt hat, den der besorgen wollte, den der einkaufen wollte, wo er gesagt hat, hier, der ist gut im Verteidigen. Und Michael Jordan sich gesagt hat, der ist gut im Verteidigen. Na gut, was er gegen mich kann. Und hat dann so Leute halt einfach auf dem Spielfeld einfach gnadenlos blamiert, nur aus so einzelnen Motivationen raus. Und das ist halt pervers. Und ist halt auch ein bisschen kritisch so ihm gegenüber, dass er halt so während Training und seine Spieler schon arg beleidigt hat, um die halt anzuspornen.
Also das kratzt ja schon so ein bisschen am Mythos Michael Jordan, wie man ihn aus Space Jam kennt, oder?
Space Jam ist das Einzige, was ich mit Michael Jordan vorher gesehen habe. Das ist wirklich das Einzige, was ich vorher mit ihm gesehen habe. Space Jam wird auch erwähnt und ist auch ein kurzer Teil der Doku.
Hat er auch einen Hass auf die Monstars? Kommt das deswegen vor oder warum kommt das Space Jam vor?
Das Spiel ist ein kritischer Augenblick in seiner Karriere und wird auch in voller Länge gezeigt.
Ja. Ja, es ist schräg. Aus irgendeinem Grund hat diese Serie keine Anziehungskraft auf mich. Und es ist deswegen schräg, weil ich als Kind voller Chicago Bulls-Fan war. Ich meine, das ist so ein bisschen wie damals alle Backstreet Boys Fans waren. Ja, ich jetzt persönlich nicht, aber sonst ungefähr 90% aller Kinder waren Backstreet Boys Fan.
Weil du nicht Larger Than Life bist.
aber die Chicago Bulls damals, das waren für mich auch eben die Götter. Also ich habe sogar mal kurz Basketball gespielt, vermutlich deswegen.
Ja. Ich mein, Booyah!
Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin circa 3 Meter groß plus minus und als Kind war ich auch schon ähnlich groß, deswegen hat das genau gepasst.
Mit der Frisur 3 Meter und 5 Zentimeter.
Jedenfalls, ich glaube, ich habe damals konntest du ja die NBA eh nicht sehen. YouTube hat es nicht gegeben. Also ich glaube, Ich habe seit bis heute kein einziges komplettes Spiel der Chicago Bulls gesehen. Aber ich war damals halt extremer Fan. Ja, wir haben diese Basketballkarten haben wir gesammelt. Ähnlich wie davor die Wrestler aus den Kaugummi. Was waren das? Keine Ahnung. Diese Wrestler-Kleber-Sticker.
Es gab Wrestler in Kaugummi-Automaten?
Bitte?
Es gab Wrestler in Kaugummi-Automaten?
Nein, das waren so kleine. Keine Ahnung, das waren so viereckige Kaugummis, die man einzeln kaufen konnte. Und da waren die Sticker drin. Nicht im Kaugummi-Automate. Musstest du im Geschäft kaufen. Oder beim Bäcker oder
so. Nee, ich dachte, die hätten Wrestler in so Kaugummi-Automaten gepackt.
Achso, nein, die Sticker von Wrestler, nicht die Wrestler selbst.
Ah, okay, das erklärt natürlich einiges. Ich dachte schon, was habt ihr für Kaugummi-Automaten da in Österreich?
Na, jedenfalls, im Spielen war dann immer ich Scottie Pippen. Und, also ich war ein Riesenfan. Aber diese Serie, die Doku, ich wusste noch nicht mal, dass es eine Serie ist. Ich dachte, es ist ein Film. Aber du sagst, es ist eine gute Doku, ja? Und die kann man sich auch so anschauen, wenn man kein Interesse am Basketball hat, oder?
Naja, die Sache ist ja immer die...
Muss man schon Sport ein bisschen affin sein?
Ich würde mich mittlerweile nicht mehr als sportaffinen Menschen bezeichnen. Aber ich fand diese... Also, durch die Serie habe ich sogar wieder ein bisschen Bock genommen, weißt du was? Vielleicht habe ich mal wieder Bock, irgendeinen Sport oder irgend sowas in die Richtung...
Im Fernsehen zu schauen.
Oder zumindest halt einfach mitzuverfolgen. Ja, genau.
Nein,
gucken. Oder vielleicht NBA 2K auf der PlayStation zu spielen.
Das weniger. Das habe ich ein, zwei Mal ausprobiert. Geht ja nicht. Nein, aber ich habe auch kein Bedürfnis, Basketball zu spielen. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht. Das geht so gar nicht an mich. Aber ja, also wie gesagt, ey, ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich bin auch so wirklich nicht sportaffin. Und zumindest so Mannschaftssport, dass ich da mittlerweile in den letzten Jahren auch nur ansatzweise irgendwas mitverfolge oder gucke. Aber ich fand's super, super interessant und sehr unterhaltsam. Es ist sehr schön knackig erzählt. Du bekommst halt einfach einen guten Überblick. Die Serie lässt sich nicht außen vor, wenn du halt keine Ahnung hast. Du bekommst, denke ich, gut erzählt oder klargemacht. Einzelne Konflikte werden hier sehr detailliert dargestellt und jeder geht auch offen und ehrlich damit um. Gerade Michael Jordan, der in der heutigen Zeit dann auch interviewt wird und sagt, hey, deswegen war das so. Ja, klar, natürlich erinnere ich mich daran, deswegen war das so. Deswegen habe ich das gemacht. Und das ist, fand ich gut. Einfach sehr, sehr gute Doku. Kein irgendwie jetzt Meisterwerk und so weiter, aber ich fand's gut. Oder ich finde es gut. Ich meine, fehlen noch die letzten zwei Folgen.
Das ist, kommt nicht auf einen Schlag, sondern wird aufgeteilt, oder was?
Ja, genau, es wird aufgeteilt. Also die Saison 97, 98, jede Folge springt immer ein bisschen hin und her und du bekommst in jeder Folge ein bisschen was von allem mit. Also die Anfänge von Michael Jordan kommen in jeder Folge ein bisschen rein. Also es ist nicht irgendwie, jetzt kommt der Teil, jetzt kommt der Teil. Es wechselt immer ab und ist daher auch nicht nur, okay, jetzt in der Folge ist nur der Teil, in der Folge ist nur der Teil, sondern schön, schön abwechselnd. Ich fand's super. Oder find's super.
Cool.
Yes. Bevor wir zu unserem Review kommen, ich möchte eine Sache noch erwähnen. Das ist einfach zu gut oder zu, um es nicht zu erwähnen. Also, ich habe Die Plagen Breslaus gesehen. Sagt euch der Film etwas?
Mm-mm. Okay. Nein.
Im Original heißt er Plagi Breslau. Ist ein polnischer Film. Ein polnischer Serienkiller-Film. Der läuft aktuell auf Netflix und ich habe so gehört, der soll ganz gut sein. Oder so gut, ja, dachte ich zumindest so. Und ich kann jetzt immer noch nicht sagen, ob er wirklich gut ist. Er ist auf jeden Fall einer der interessantesten Filme überhaupt. Ich erzähle kurz, wieso. Also, es ist ein Serienkiller-Film und es geht einen Serienkiller um, der Menschen umbringt im Stil, wie man manche Menschen im 18. Jahrhundert hingerichtet hat. Und teilweise sehr kreativ, also so ein bisschen Sieben. Und der Film sieht aber aus wie so ein CDF-Krimi. Und dazu sind aber so gut wie alle Charaktere so derart pessimistisch und beschissen drauf, dass es schon fast in Parodie abdriftet. So, die Hauptdarstellerin ist in den ersten 10 Minuten, will sich eigentlich umbringen, heult ihr Auto voll, dann kommt so eine Spezialistin von irgendeiner Sondereinheit, die hat Jogginghose an, ist auch nur Beschissenes passiert. Also jeder ist halt hier einfach komplett down. der Film hat ein Wahnsinnstempo. Ist halt so, bam, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Also moderne Blockbuster sind, fühlen sich an wie ein Terrence Malick-Film im Vergleich zu dem hier. Und dazu ist der sowas von brutal. Um Gottes Willen, das ist der Wahnsinn. Der hier hat ein paar Szenen, wo ich denke, Junge, Junge, Junge. Und dabei, du denkst halt so jeden Moment, ja, es ist halt so ein CDF-Krimi. Und es sind halt so ein paar weirde Stellen, also die Hauptkommissarin, die hat so einen Partner, der macht immer von sich Fotos und klar, und sie besuchen halt die erste Leiche, finden die erste Leiche und er, ja, macht halt so ein Selfie mit sich und mit der Leiche und so an verschiedenen Momenten macht der Partner immer, macht er von sich ein Selfie mit den bescheuertsten Sachen im Hintergrund. Sehr einzigartiger Film, auch sehr amüsant. Ende war sehr unerwartet auf jeden Fall. Ich weiß bis jetzt nicht, ob er wirklich als guter Film durchgeht, aber es ist auf jeden Fall ein einzigartiges Seherlebnis. Kann ich an der Stelle nur jedem empfehlen, sich die Plagen von Breslau, Plagi Breslau, mal zu geben.
Okay. Auf Netflix. Oder wo hast
du? Ja, genau, auf Netflix ist der. Ja, richtig.
Aha.
Alrighty. So, dann kommen wir zu unserem heutigen Review. Wir besprechen heute Portrait of a Lady on Fire, der im Französischen heißt...
Moment, jetzt muss ich den Handy-Display wieder anmachen.
Das ist der falsche Titel.
Fuck, da ist der Aladdin, IMDb. Ah, shit.
In der Zeit, aber Johannes, du hast in unserem Chat geschrieben, dass du einen Film angefangen hast, den ich auch vorgeschlagen hatte. Und den hast du, glaube ich, nicht fertig geguckt. Da
ja.
Wollte ich kurz drauf hinaus.
Ach so, ja.
OSS 117, ist das richtig?
Das ist richtig, den habe ich
Fandest du den nicht witzig?
Ah, ich bin hin und her gerissen. Also es ist, manches war halt mir echt zu blöd, aber bei vielem habe ich wirklich auch gelacht.
So wie der hier.
Voll in den Rücken, so habe ich's gern.
Ja, herrlich. Herrlich. Also manche Sachen sind ja schon ziemlich gut. Also er hat auf jeden Fall was, vielleicht gucke ich den irgendwann mal fertig. Ich weiß nicht, ob wir den noch mitnehmen. Aber es sind halt auch so die einfachen Dinge, wo ich auch schon super drüber schmunzeln musste, war, die treffen sich ja irgendwo in so einer Bar. Der Erste kommt dort rein und sagt, wie war das jetzt genau im Deutschen? Wie ist Ihr Frikassee? Ach, das ist ganz gut. Und dann winkt er rüber, geht zum nächsten an den Tisch und facht dann auch wieder, der ganz unauffällig da mit Zeitung und dunkler Sonnenbrille sitzt im Café innen drin. Wie ist Ihr Frikassee? Oh, eigentlich ganz gut. Setzt sich dahin. Wenig später kommt halt der Ober. Was hätten Sie denn einfach? Und dann fragt der eine halt auch, wie ist denn Ihr Frikassee? Er sagt, auch ganz gut. Ja, dann nehme ich das. Wo er sagt, so, es ist so ein bisschen dämlich, aber doch auf eine Art und Weise. Die kann ganz schön sein, wenn sie damit spielen.
Ja, mir haben die gut gefallen. So, Mo, du hast jetzt den französischen Titel rausgefunden.
Und zwar, der ist Portrait de la jeune fille en feu.
Napoleon höchstpersönlich,
ladies and gentlemen. Also Porträt einer jungen Frau in Flammen. Relativ wörtliche Übersetzung im Deutschen.
Von Céline Céline Sciamma.
Ich glaube nicht, dass es ein Sch ist, aber wie man es ausspricht, kann ich dir auch nicht sagen.
Okay. Die hat Tomboy und Girlhood gemacht. Zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe, aber dessen Poster ich kenne.
Und dann hast du dir gedacht, die Poster sind so geil, der neue Film wird auch super.
Nein, ich habe einfach nur gehört, dass der Film gut sein soll. Okay. Ist zumindest überall sehr gut angekommen, ist 120 knackige Minuten lang, spielt im 17. Jahrhundert? 18. Jahrhundert. Auf einer Insel, geht um eine Malerin, die eine junge Frau malen soll, ein Porträt von dieser Frau malen soll, damit dieses Porträt an einen jungen Mann geschickt werden kann, oder gut, in der Zeitraum war es wahrscheinlich für ein etwas älterer Mann, damit diese Frau verheiratet werden kann. Und der braucht, um das zu beurteilen, braucht er ein schönes Porträt von dieser Frau. Und die junge Dame wird eben auf diese Insel geschickt, um ein Porträt von dieser Frau zu malen. Mehr möchte ich an der Stelle dann auch gar nicht zum Plot erwähnen. Ist auch gar nicht so ein plotreicher Film, aber das muss ja noch unbedingt etwas heißen. Mo, du warst, glaube ich, auch heiß auf diesen Film. Hot.
Ja, genau, und weil wir beide jetzt aber dem Film ja, ich will nicht sagen positive gegenüberstanden, würde mich jetzt trotzdem mal zum Anfang mal in Johannes Meinung hier interessieren, weil den haben wir ja sozusagen ein bisschen das aufgezwungen, will ich fast sagen.
Das ist richtig. Johannes, haben wir dir was Gutes aufgezwungen oder haben wir dir was aufgezwungen, was trotzdem gut ist, aber dir nicht gefallen hat?
Das ist, sprichst du einen sehr feinen Unterschied an, der immer mal wieder ja, zum Tragen kommt. Also ich muss sagen, ich war am Anfang ja schon noch etwas skeptisch. Der französische Film ist nicht unbedingt meine Lieblingssparte, auch so erfahrungsmäßig. Ich überlege gerade noch mal, welches war dann der letzte französische Film, den wir reviewed haben? Wie hieß der denn noch?
Wir haben mal einen französischen Film
reviewed. Ich überlege auch gerade.
Ich glaube nicht.
Doch, ziemlich sicher. Von der Frau, die von einem Einbrecher vergewaltigt wird.
Ah, L.
Das ist ein schön.
L. Genau. L.
Voll, ja.
Richtig, ja. Richtig, ja. Von einem niederländischen Regisseur, wohlgemerkt.
Aber war das nicht eine französische Produktion?
Es dachte, ist eine
Franzate und so.
Ja. Ist französische Produktion gewesen, aber ja. Ja, geht als, genau. geht als französischer Film durch. Geht, ich habe nur nicht dran gedacht, wegen Paul Verhoeven.
Ja. Nein, genau. Da.
Ein fantastischer Film, wohlgemerkt.
War ich ja nicht so begeistert wie ihr. Oder wie der Dennis zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, was Moos genauer Standpunkt dazu war. Könnt ihr ja nachhören an anderer Stelle. Hier schwang eine gewisse Skepsis am Anfang mit. Der Titel machte mich direkt neugierig bei den Vorschlägen und auch so das erste, was man dazu sah, war halt so nichts sagen. Ich kannte niemand von den Leuten, noch nichts davon gesehen. Der Trailer wirkte dann...
Oh, eine Frau hast du mit Sicherheit schon gesehen. Wir kommen gleich bei Mo dazu.
Du weißt ja nicht. Ja.
Meinst du Helena Bonham Carter, die da mitspielte?
Wir kommen gleich dazu.
Okay.
Wir kommen gleich dazu.
Auf jeden Fall. Wo war ich verloren gegangen? Wirkte etwas langsam, dachte ich mir, könnte ein sehr guter Film werden. Weiß nicht, ob der mir so gut gefällt. Long story short, der Film ist sicher jetzt nicht so wie der, wie hieß der Titel nochmal, Dennis, von dem,
L.
Nee, von deinem schönen polnischen Film.
Plagi Breslau. Die Plagen Breslaus.
Die Plagen Breslaus. Der ist wahrscheinlich rasanter. Das tut dem Film über keinen Abbruch. Also, er schafft es wunderbar, so seine Geschichte darzulegen, auch in seiner etwas eigenen Sprache, und sehr langsam und gefühlvoll diese Geschichte oder feinfühlig diese Geschichte und diese Beziehung auszubreiten und dennoch aber dich interessiert, neugierig und immer mehr investiert zu halten. Selbst wenn du vielleicht mit dem Thema, mit den Personen und den Gegebenheiten jetzt gar nicht so viel anfangen kannst oder nicht so direkt so vertraut bist, weil es eine andere Zeit ist, auch, ich sag mal, wenn das Metier Zeit und Malen durchaus jetzt mich nicht gänzlich abstößt, sondern durchaus interessant ist, fand ich das sehr, sehr cool gemacht und der Film wuchs über die Zeit und diese anfängliche Skepsis wich sehr schnell einem freudigen Gefühl beim Schauen. Und ich muss sagen, im Ganzen, der Film ist gut, der hat mir gut gefallen, der ist einfach sehr schön, der will nicht irgendwas Komisches, was Schräges sein, was Pseudo, irgendwas Verrücktes mit, was vielleicht jetzt doch so VVL so halb fragwürdig und auf einer verquerten emotionalen Ebene oder doch so einem will, sondern der ist aufrichtig, der ist vorsichtig und einfach eine sehr schöne Exploration von diesen Gefühlswelten, die so ein bisschen reduziert im Hintergrund gehalten werden mussten, wo es in vielen anderen Filmen heute oftmals ja eher zu schnell und zu krass geht und alles so als selbstverständlich geht und das hier sehr schön, sehr langsam entdeckt wird, ohne dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie langsam vom Tempo her, sondern es ist einfach nur wie mit sehr feiner Klinge nach und nach diese Layer so abgezogen. Die Geschichten, die da mitspielen, sind cool. Die Schauspieler machen das toll. Und ja, letztlich würde ich sagen, so dieser Aspekt des französischen Films fiel dann lediglich nur auf, warum sich eine weibliche Hauptrolle recht früh im Evas-Gewand dann vor den Kamin hockte. ohne dass sich mir der Sinn dahinter ganz erschloss. Aber nein, im Ganzen, ja, fand ich richtig gut. Sehr atmosphärisch, sehr schön gemacht. Und hat bis zum Schluss eigentlich, ja, Spaß gemacht, das ist falsch, aber mir hat sehr gut gefallen.
War sehr cool.
Positiv überrascht worden.
Ah, das ist doch schön, das freut mich jetzt direkt.
Schön.
Weil ja. Ich wollte ja den Film nicht irgendwie aufdrücken und dann zu so sagen, ich wusste, der gefällt dir nicht, du Trottel, jetzt hast du 4 Euro dafür ausgegeben. Sondern ich hatte schon die leise Hoffnung, dass dir der besser gefällt als diverse argentinische Produktionen oder so.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das hast du jetzt eh schon sehr fein ausgedrückt, zum Teil ja fast schon poetisch. Ich würde das noch eine poetische Schippe drauflegen, weil es mir gerade so gekommen ist. Ich fand, der Film sagt sehr viel, ohne viel zu sagen. Und jetzt schmauche ich meine Pfeife weiter in meinem Lehnsessel. Nein, Spaß beiseite. Ich find's, die 2 Stunden merkt man dem überhaupt nicht an. Auch wenn die Geschichte, die er erzählt, sehr, ja, reduziert ist, sehr sporadisch ist fast schon. Aber es geht einfach um die Leute, wie die interagieren und was sie eben zueinander sagen und auch nicht sagen. Der Cast sozusagen ist sehr reduziert auch. Ich glaube, es sind in Wirklichkeit 4 Sprechrollen, glaube ich, oder so. Oder vielleicht 5. Aber super gecastet. Ich finde, die machen das. Also wirklich jeder Ausdruck sitzt. Der erzählt dir genau, was du wissen musst. Ohne dass da jetzt jemand sagen muss, ich fühle mich traurig, sondern du schaust dir in die Augen und weißt genau, und die Gefühle sind nicht nur traurig oder fröhlich oder so, sondern sehr nuanciert, sehr zum Teil ein bisschen widersprüchliche Sachen und so. Das wird transportiert alles so gut. Ja, ist so richtig schön, will ich sagen, impressionistisch, aber ja, es ist einfach es ist auch ein Porträt einer jungen Frau.
Ob ja, jetzt es ist auch nicht irgendwie, steht. Sorry.
Na, sag ruhig.
Nee, es ist auch nicht irgendwie abgehoben, weißt du, ja. Das ist so verständlich. Es ist wie, wo man halt selbst dann Mimik bei jemand anderem, gerade bei jemandem, den man interessant findet, dann liest und schaut. Das einfach wunderbar getroffen und gemacht ist, ja, ohne jetzt zu überzogen oder so zu sein. Und sie gehen ja im Film auch so ein Stück weit punktuell immer drauf ein. Finde ich sehr schön gemacht.
Genau, wie du sagst, es ist jetzt nicht abgehoben, es ist kein Arthouse-Film oder sowas, ja. Du musst nicht irgendwie Film studiert haben, damit du weißt, um was es da geht. Oder die klassische Simpsons-Verarsche von europäischen Produktionen, wo dann irgendwie die Ziege in die Kamera schaut und sagt, ich bin 700 Jahre alt und dann fin. Nein, es ist ein Film, der wenig erzählt, aber das sehr gut erzählt und gleichzeitig schafft das aber auch ganz subtil oder, naja, vielleicht weniger subtil, aber er schafft es super geil auch und das rechne ich ihm hoch an, dass er in diesem Gesamtpaket, was eh schon sehr stimmig ist, auch noch schafft, ein unglaublich befriedigendes Setup und Payoff einzubauen. Was einfach in einer der genialsten letzten Minuten gipfelt, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich fand das richtig geil, das Ende. Und sagt mir auch so viel über die Personen im Film. Und ohne, dass der Film jetzt super auf die Tränendrüse drückt, aber ist er trotzdem sehr schön melancholisch. Und er ist nicht super düster oder super zynisch oder sonst was. Finde einfach eine schöne Balance auch der Gefühle, die man da mit den Charakteren mitlebt. Von gut bis weniger gut, aber ist trotzdem super ausgewogen und wird nicht großartig unangenehm dadurch, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der typische Happy-Peppy-Wohlfühlfilm für Familien und alle unter 6 Jahren oder so. Einfach ein echt rundes Ding hat mir auch sehr gut gefallen und hatte, weil wir vorher drüber geredet haben, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext. Ah ja doch, ich glaube weil du gesagt hast, Johannes, die Songs von Aladdin ließen so eine gewisse Nuance vermissen an Energie. Hier in dem Film zwei richtig geile Vivaldi-Interpretationen, wie ich fand, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt.
Mo, ich würde mich da deiner Meinung nach, glaube ich, soweit anschließen. Ich fand den auch unheimlich gut. Es ist immer so eine Sache, Arthouse-Film heißt ja, ist glaube ich zu weit gefasst, aber ich würde den gar nicht mal so in das klassische Arthouse-Genre rein. Also, Arthouse bedeutet vieles und für mich Oder wenn ich höre, oh hey, es ist ein etwas besonderer Film oder etwas so aus der Arthouse-Ecke, dann bedeutet das für mich sehr oft, dass ich bestimmte Motivationen nicht ansatzweise verstehen kann oder dass ich mir da was erarbeiten muss. Mhm. Oder dass bewusst Motivation oder Plot-Elemente außen vor gelassen werden. Mhm. Oder
dass sehr viele Meta-Begründungen
drin sind. Genau, das auf einer metaphorischen Ebene. Mhm. Und das, da kann ich auch nicht immer was mit anfangen. Und da muss ich dann auch in der Stimmung für sein. Nicht alles gibt mir da was. Und das kommt auch immer drauf an. Und dann möchte ich hier sagen, dass es eigentlich nie der Fall ist. Du kannst manchmal vielleicht so ein bisschen, okay, gut, was denkt die Person jetzt? Aber du bist eigentlich nie so über die Absichten irgendwie komplett im Unklaren. Es ist eine unglaublich schöne Geschichte erzählt, eine sehr nachvollziehbare Liebesgeschichte. Hm. Wirklich sehr, sehr gut. So das Gegenteil von, es ist kein guter Filmvergleich, aber ich gucke in letzter Zeit noch mal viele Michael Mann-Filme. Und in den Filmen, wenn sich da der Hauptcharakter verliebt, ist es immer komplett unmotiviert. Es ist so, du hast einen Mann, du hast eine Frau, die sollen, ja, warum haben die jetzt Sex oder warum knutschen die sich? Ist halt Mann und Frau. Und bei Michael Mann passiert das halt so. Ist halt null Motivation, null, dass es dahin läuft. Die verlieben sich einfach, selbst wenn sie nichts irgendwie gemeinsam haben. Und ich habe seit langem wirklich keine, vollkommen ehrlich gemeint, so schöne Liebesgeschichte erzählt bekommen. Mhm. Und auch so, vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, so nachvollziehbar. Mhm. Halt, du bekommst einfach so viele Liebesgeschichten erzählt, die einfach, und okay, warum verlieben die sich jetzt? Weil es die Story halt verlangt. Und das ist ja auch immer so eine Sache, weißt du, Chemie bei Komödien. Wie oft fallen manche Sachen einfach flach runter? Deswegen wird so oft Chemie getestet, was mit Sicherheit schwer ist. Sowas kannst du nicht einfach sagen von heute auf morgen, oh ja, die beiden haben das oder das funktioniert ja, die harmonieren miteinander. Sowas abzuwägen ist nicht einfach und das hier funktioniert ja super. Die haben eine super Chemie, das Annähern ist großartig. Ja, Mo, du
hebst die Hand. Letzte Mal, wo ich so eine gute Chemie gesehen habe, ist bei Topohali und Ramada, möchte ich kurz sagen.
Präsident Benson, nein, sind sie nicht, alter Mann. Ist irgendwie ich war so froh, um Gottes Willen, hier ist sie.
Ramada höchstpersönlich.
Nein, ich wusste es wirklich nicht.
Das war jetzt auch so für dich, wie so, du schaust den Film auf einmal. Moment, das wird doch nicht.
Vor allen Dingen. Hey, kleines Regengesicht. Ich habe sofort auf Pause gedrückt, habe jetzt wohl Spiegeleier und ein bisschen Bacon in die Pfanne gehauen.
Moment. Ah, na, stimmt. Ja, ich überlege gerade, ob das im zweiten Teil war. Aber nein, das war die Szene mit dem Sprungturm und so, ja.
Ja, genau.
Anderes.
Genau. Sprungturm war im zweiten, genau.
Ja. Ich habe kurz überlegt, aber hast vollkommen recht, ja. Also, Entschuldigung, wer sich gerade wundert, woran wir so abgehen, die Mutter der einen Hauptdarstellerin, also im Film, ist die Ramada von Hot Shots 1.
Genau, Valeria Golino und Hot Shots 2, die ist auch wie kannst du denn Hot Shots Part 2 vergessen?
Part 2, wo wir wieder beim französischen Kino wären.
Mach keine Witze, Mo. Jetzt hätten wir mal kommen müssen. Wenn ich Witz gemacht hätte, hätte ich gesagt, kommt ein Pferd in eine Bar und ich frage, hey, warum so ein langes Gesicht?
Mir ist nur noch der mit dem Joghurt und dem Elefanten eingefallen, wie auch immer der geht.
Den kenne ich auch nicht mehr.
Irgendwas aber mit Kühlschrank und Joghurt und Elefant. An den Fußspuren im Joghurt. Woher weiß man, dass ein Elefant im Kühlschrank ist? An den Fußspuren im Joghurt.
herrlich. Ich habe sie gesagt, das Gesicht kennst du. Und vor allen Dingen, sie ist gar nicht so stark gealtert. Also, ich hätte schwören können, ja, Hotshots, 5 Jahre alt.
Ich weiß nicht, wie Charlie Sheen im Moment aussieht, dann würde man vielleicht schon wieder anders denken über den
Film. Sie sieht besser aus als Charlie Sheen. Ich glaube, er hat mehr gevögelt, Drogen genommen und Alkohol konsumiert als 50 Rockstars in gesamtes Leben zusammengewürfelt. fantastische Liebesgeschichte, Chemie zwischen den beiden, sehr schön, alle Szenen, so die Annäherung funktioniert für mich super und vor allen Dingen, wir haben hier ein, zwei Einstellungen, die sind etwas länger, ein, zwei Dialogszenen, da hält die Kamera auch drauf, aber mir kam das nie zu lang vor und sonst auch alle Szenen, ich finde, der ist so schön zusammengeschnitten, so jede Szene ist genauso lang, wie sie bleiben soll. Manchmal du hast so irgendwie einen krassen Moment auf einmal und es wird sofort geschnitten so, dass dass der Eindruck halt so bleibt und denkst, oh, okay, ja, krass, super. Und so wie die Story einfach erzählt wird, hat für mich unheimlich gut funktioniert. Die Bilder, also ich finde ein sehr schönes Beispiel, wie schön digitale Fotografie aussehen kann. Manche Bilder, großartig. Es gibt ein Bild, das sieht halt wirklich fast aus wie gemalt, wo sie alle zu dritt an einem Tisch sitzen, das Feuer im Hintergrund. Mhm. Ich glaube, eine von denen schneidet Brot. Also einfach sehr schön aufgeteilt und sieht herrlich aus. Mhm. Unglaublich guter Film, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch sehr stimmig. Also gerade wenn du so die Bildsprache und Komposition ansprichst, die ist halt schon auch eher klassisch gehalten mit dem Drum und Dran und von den ganzen, ja, ich sag mal, Bildelementen oder Techniken, das passt alles schon. Es ist alles wie aus einem Guss. Das ist halt das Schöne.
Ja, auf jeden Fall. Und auch so, okay, es ist auch nicht jetzt so die zurückgehaltene Liebesgeschichte. Nein, ich meine, klar, wir sehen keine, aber ich habe selten einfach mich selbst dann einfach auch so kurz bevor, ich meine, ist jetzt die Frage, was ist Spoiler? ich würde sagen, wir haben jetzt so unsere Meinung abgegeben. Ich würde an der Stelle vielleicht so ein bisschen ein paar Plot-Elemente ansprechen. Mhm. Von daher, wer den Film nicht gesehen hat, trotzdem Bock drauf hat, angucken oder wen genaue Details nicht stören, der darf an der Stelle hier weghören.
Aber das ist ja ein guter Punkt, wenn er kurz einhängen darf. Es ist ja nicht so, dass der Film dich jetzt groß überrascht mit dem, wo er hingeht. Es ist nur der Unterschied. Du hast oft in Liebesfilmen diesen berühmten Liebe auf den ersten Blick-Ding, irgendwie die zwei schauen sich an und du weißt, okay, passt. In 10 Sekunden küssen sie sich oder in von mir aus in 3 Szenen, wie auch immer der Film halt jetzt getaktet ist. Und in dem Film weißt du es auch, aber es fühlt sich viel natürlicher an und es stört dich nicht, dass es passiert, sondern es ist eigentlich nur die logische Konsequenz von dem Ganzen.
Mhm. Auf jeden Fall. Wo ich darauf hinaus will, also Spoiler, wie schon erwähnt, be warned. In dem Moment, wo sie sich dann endlich küssen, ich fand es so, ich will jetzt gar nicht sagen, zufriedenstellend, aber halt, du hoffst halt darauf, du wartest darauf und du willst auch einfach, dass es passiert. Und ich, es ist natürlich, sollten wir vielleicht bemerken, hey, wir sind 3 Jungs, die darüber sprechen, wie wir uns darüber freuen, dass 2 Frauen sich küssen. Das ist mit Sicherheit was ganz anderes, wenn wir hier wenn die Geschichte mit 2 Männern erzählt worden wäre. Ist, glaube ich, dann noch mal so eine andere Ecke. Ich will es nur kurz erwähnen. Dass der Film halt einfach sagt, hey, wir lassen es jetzt nicht irgendwie bei einer Beziehung sein, die irgendwie nur auf flüchtigen Blicken basiert, dass sie sich nicht küssen, sondern dass, weil da habe ich gedacht, da läuft so ein bisschen drauf hinaus, dass sie sich dann, sie berühren sich manchmal so heimlich, aber dürfen eigentlich in Wahrheit eigentlich gar nichts tun. Aber dass der Film halt wirklich sagt, nope, die legen sofort los, die nutzen jede Sekunde, jede Stunde, fand ich so gut. Habe ich auch da in dem Moment nicht erwartet und fand ich sehr, 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 sehr schön. Wirklich.
Ja, super. Aber also er schafft auch, dass er so gut, er wird irrsinnig intim, ohne dass er davon, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt ein Gaffer, wenn man den Film schaut.
Ganz genau, das ist sehr schön gesagt, ja, auf jeden Fall.
Weil du hast jetzt halt Filme, keine Ahnung, Blau ist eine warme Farbe zum Beispiel, ist da schon einmal stärker in die Richtung gehend, dass er auch sehr explizit wird. Mhm. Und der Film ist jetzt nicht so, er versucht dann mit allen Mitteln irgendwie jetzt Nacktheit zu verbergen oder so, wie das Johannes schon angesprochen hat. Es kommt auch ziemlich am Anfang mal ohne jegliche Sexualität mal eine Person nackt vor. Aber es ist jetzt nicht so dieser typische, keine Ahnung, man spricht auch vom Male Gaze irgendwie, so diese Spannerkamera, die irgendwie hier die Frau einfängt, wie sie lüstern, nackt, geil. Sondern es ist halt einfach, in der Situation sind sie halt jetzt einfach entkleidet und lieben sich halt und das wird halt eingefangen und eigentlich auf eine relativ, ich will nicht sagen harmlos, das würde jetzt den Film ein bisschen verunglimpfen, aber
ja.
Alles andere als pornografische Machart.
Ja, vielleicht einfach noch weniger sogar, als man erwartet, aber wie im Ganzen, also sehr vorsichtig und reduziert auch hier wieder, aber genug, um eben halt das da, wo es halt auch Sinn macht, das Nötige zu zeigen, ja. Hm.
Das Einzige, was ich dem Film vorwerfen möchte, ist, oder möchte, kann, naja, nein, eigentlich nur das. Ich hätte so gern das Porträt, was wir am Anfang mal kurz sehen, nochmal gesehen, in Großaufnahme, um es nochmal zu studieren, weil das hat mir, das sieht man ganz am Anfang, in den ersten Minuten sieht man das und dann kommt sie wieder vor. Und ich hätte so gern nochmal ordentlich groß auf dem Bildschirm gehabt, um das nochmal anzusehen. Das hätte mich nochmal interessiert. Aber dazu muss man halt den Film dann vielleicht noch ein zweites Mal schauen. Soll Schlimmeres passieren.
Mhm. Ich musste gerade, genau, du meinst am Anfang, wo sie, also vor dieser Rückblende.
Ja, genau. Also wo sie unterrichtet und dann kommt also die eine Schülerin und hat dieses... Film,
sozusagen.
Genau, die Bookends, wenn ja. man so will. Ja. Ganz am Anfang kommt da wirklich das Porträt mit der jungen Frau in Flammen schon mal vor. Danach kommt dann nur noch das gemalte Porträt, das wie soll man sagen, ja. Porträthafte Porträt.
Ja. Hier, der Film hat mir etwas sehr schön, der Film hat etwas, hat mir aufgezeigt, wie etwas, das ich normalerweise nicht mag, aber hat das hier zu seinem Vorteil genutzt. Zumindest glaube ich, dass er das getan hat.
Okay.
Und zwar, Johannes, wir haben uns, glaube ich, da schon vor paar Wochen einmal drüber unterhalten, und zwar, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber wir mögen nicht, oder ich finde es sehr unvorteilhaft für viele Filme, wenn sie mir am Anfang etwas zeigen, was mir, oder quasi so das Ende irgendwie zeigen. So. Und das hier ist nicht es ist nicht irgendwie das Ende, aber es ist zumindest ein späterer Zeitpunkt innerhalb der Geschichte. Und es verrät auch nicht wirklich viel, aber du denkst dir halt immer so, okay, weswegen ist es so? Und wie wahrscheinlich euch auch so geht, konntet ihr dann so zwischendurch diese, wenn du sie immer in diesem weißen Kleid gesehen hast, was ja auch immer, also für mich sehr, sehr unheimlich gewirkt hat.
Das wollte ich eh auch noch ansprechen, ja.
Da habe ich auf einmal so, also ich habe halt nie gedacht, okay, das ist, es ist natürlich kein Horrorfilm, aber es hat in dem Moment so, mir lief immer so ein kleiner Schauder so über den Rücken. Und am Ende dann aber zu realisieren, oh, okay, also ohne, dass sie sich schon umgedreht hat, denke ich, oh, jetzt ist so, weißt du, der sprichwörtliche Groschen gefallen. Und dann habe ich auch gedacht, weißt du was, das ist auch eine sehr schöne Idee, wenn du sagst, hey, es ist eine Rückblende, sowas zwischendurch einzubauen und das dann so zu verknüpfen, zu sagen, hey, das ich weiß nicht, wie es funktioniert hätte, wenn es halt keine Rückblende gewesen wäre. Aber dadurch, dass du halt am Anfang so diese Buchenden aufbaust und sagst, hey, es ist eine Rückblende, baust du sowas dann auf, weil sie sich halt erinnert. Und dass das halt immer so zwischendurch während ihrer Erzählung durchkommt, dass du immer wieder sie im weißen Kleid siehst und dann am Ende der Zuschauer gesagt bekommt, okay, warum sie sich im Versen der Geschichte immer daran erinnert. Weil, also, fantastisch. Sehr schöne Idee. Sehr, sehr schöne Idee. Hat mir unheimlich gut gefallen. Das fand ich top.
Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, dass, auf was ich das bezog, dieses weiße Kleid und das Ding, also wofür man das genutzt hat. Weil ich fand, das wirkte schon so ein bisschen brechend teils, weil man sonst sehr komplett einfach drin war in der Geschichte mit und das halt so eine Vorstellungsebene noch mit reingenommen hat, die ja sonst nicht im Film da drin war.
Genau, das ist ja, dass du es halt während dem Film nicht zuordnen kannst. Das ist halt einfach, okay, das ist der Moment, wo sie das letzte Mal sie gesehen hat und als sie dieses Buch vorlesen, darauf bezieht sich das ja.
Das macht voll Sinn und ich muss zugeben, ich hatte diese Lesart, bin ich nicht selbst drauf gekommen, aber es macht voll Sinn. Für mich war es halt mehr so das Damoklesschwert. Sie wusste ja auch, was es rausläuft, dass dem verheiratet wird und das ist so quasi ihre Projektion von Damoklesschwert, auf was sie zulaufen, weil sie ja wissen, wie es ausgehen wird. Sie machen sich ja nie die große Illusion, aber sie laufen jetzt davon. Ich meine, gut, sie reden schon drüber, aber auf das läuft sie nicht raus im letzten Endes. Sondern sie wissen ja, die wird heiraten, sie wird nach Mailand gehen. So wird das enden, das Ganze.
Ja. Was ich euch fragen wollte, der Film zeigt viele Szenen oder detaillierte Szenen, wo sie malt und nicht unbedingt so, oh ja, so und so malen, sondern wirklich richtiges Malen. Zumindest versucht darzustellen, was Malen einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen?
Das Handwerk.
Was der artistische Prozess und Handwerk gemeinsam, was das einfach ja, was du dafür einfach brauchst, wie du es einfach angehst. Mhm. Und das hat mir sowas von gut gefallen. Ich habe vor ewigen Jahren, ich bin vor, ist ewig her, vor über 10 Jahren mit Sicherheit, bin ich vom Kreis bei uns, wurde so eine Kinderfreizeit angeboten. Das haben die immer so oben an der See gemacht und das war so ein Sommerjob, das habe ich halt gemacht. Gab halt damals, ja, war halt schlechter bezahlt als in der Industrie, aber ich bin da mal mitgefahren und da war einer, der konnte sehr gut malen. Und der hat sich mal abends hingesetzt und hat immer irgendeine Person gemalt. Und ich habe mich irgendwann abends einfach mal neben den gesetzt und habe zugeguckt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn jemand richtig gut malen kann, wie, für mich, wie beruhigend das ist, da einfach zuzuschauen und wie faszinierend das gleichzeitig ist. Mhm. Ich habe ein paar Abende gehabt, wo ich dem nur dabei zugesehen habe, wie der gemalt hat.
Ein persönlicher und, Bob Ross sozusagen.
Ja, genau. Und das habe ich seitdem halt nie wieder irgendwo gehabt oder gesehen, dass irgendjemand gemalt hat oder ich da zumachen kann, zusehen kann. Und das kam mir hier, habe ich mich direkt wieder dran erinnert, dass, wo sie gemalt hat, wie beruhigend das für mich ist und wie faszinierend ich das finde. Und einfach, ja, also ist für mich eh absolut beeindruckend. Also mein Malen ist halt so, das komplette Gegenteil. Wenn ich einen Stichmenschen einigermaßen vernünftig hinbekomme, jemand sagt, ich glaube, das soll ein Mensch sein, dann ist das schon was. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen, fand ich sehr beruhigend. Ich habe einen Kaffee während dem Film getrunken, das ist auch so herrlich. Also ich war auch so komplett in dem Film drin. Und ich wünschte mir auch so ein bisschen, der kam ja letztes Jahr raus, ich glaube im Oktober bei uns in Deutschland. Also auf jeden Fall lief er auf ein paar Filmfestivals. Ich weiß gar nicht, wieso die Kinoauswertung hier in Deutschland gewesen ist. Aber den hätte ich, glaube ich, auch gerne auf einer großen Leinwand gesehen. Mm,
ja, ich glaube, dann hätten auch die Details noch ein bisschen mehr rauskommen können, ja.
Ja, genau.
Durchaus.
Ja, gab es irgendwas für euch, wo ihr sagt, also das Ende, Mo, du hast es eben schon erwähnt, also auch für mich ist ohne, also ich finde der Film, das ist halt das Schöne, der ist halt so komplett unprätentiös.
Ja.
Ich meine, wenn du vorher drüber nachdenkst oder zumindest lest die Plotline durch, ja, Johannes hat ja eben schon erwähnt, ein französischer Film über zwei liebende Frauen im Kostümdrama, spielt im 18. Jahrhundert. Das schreit ja förmlich nach, ich sag mal, einem prätentiösen Film. Aber ich bin so froh, dass der ist auch komplett unprätentiös. Da denke ich nie, oh, das hier ist gewollt oder das hier ist irgendein Arthouse-Gewichse oder hier möchte man sich wichtig machen oder möchte den Film wichtiger machen, als er ist. Nein, der erzählt eine sehr schöne, deutliche, klare Geschichte, erzählt die sehr emotional, der nimmt sich nie irgendwie raus oder versucht irgendwie mehr oder höher zu sein als das, was er eigentlich präsentiert. Und gerade das macht den einfach so gut. Und das rechne ich dem Film sehr hoch an. Und ich glaube, deswegen funktioniert dann auch das Ende sowas von gut. Einfach eine simple Kamerafahrt auf sie drauf mit der Musik. Traumhaft. Wirklich sehr, sehr gut. Also gefällt mir auch so jede Sekunde, die ich mehr an den Film denke, gefällt er mir auch besser.
Ja, nochmal kurze Spoilerwarnung. Wer jetzt wirklich den Film noch nicht gesehen hat, sollte wahrscheinlich jetzt weghören, weil ich würde jetzt gerne das Ende nochmal kurz besprechen und Detail. Also, ausschalten. Ich fand es halt so geil, diese Geschichte mit dem Orpheus und Eurydike. Klar, wie sie das angefangen haben, hat man sich schon gedacht, okay, das wird sicher wieder aufgegriffen. Ja? Und dann am Ende, wie sie halt die Insel verlässt, wird sie auch aufgegriffen, weil sie dann sagt, dreh dich um, sie dreht sich um und dann denkst, ah, okay, passt das. So schließt sich der Kreis. Und dann glaubt man halt, ja, okay, Bookend, Film ist quasi vorbei, plätschert langsam aus, man rechnet schon damit, es ist jetzt alles gesagt, was gesagt werden will, ein, ja, eher tragisches Ende. Und sie sagt dann so, das war das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Sie hat mich gar nicht bemerkt. Und da dachte ich, der Film ist aus. Und dann kommt, du hast es vorher, der Groschen fällt, und in dem Moment, wie dann die Kamera auf sie zufährt, ist bei mir der Groschen gefallen, der Sommer ist es, glaube ich, setzt ein, also von den 4 Jahreszeiten. Dieses unglaublich imposante Stück, das ich auch in meiner Spotify-Playlist habe und selber sehr gern höre. Aber diese Version war nochmal richtig geiler, richtig energiegeladen, geht richtig ab. Fährt dann auf sie zu und so im krassen Gegensatz auch zu dieser stürmischen Musik, ihr Blick, wo sie versucht, sich zusammenreißen, eben nicht hinzuschauen, weil das quasi genau das ist, was den Orpheus sozusagen und auch seine, die Eurydike natürlich, verurteilt hat, nicht hinzuschauen, nicht hinzuschauen. Die Kamera beinhart bleibt drauf, ohne dass es jetzt gemein ist. Es ist jetzt nicht so ein zynisches Haha, wir halten jetzt drauf, sondern wir leiden einfach mit ihr mit. Dadurch hat es so genial funktioniert. Ich fand es richtig grandios. Hat mich richtig zum Schluss nochmal so richtig die Kirsche oben drauf. Das war Chefskiss.
Yes, yes. Ich habe an einen Tag vorher habe ich nochmal Taking of Pelham 1-2-3 geguckt. Ein Film, mit dem ich gar nichts zu tun hat.
Das ist der kleine Thriller.
Ja,
kleiner Thriller aus den 70ern. Aber der Schlussmoment, wirklich die letzten Sekunden von Taking of Pelham 1-2-3 sind fantastisch. Einer der besten Schlussmomente überhaupt.
Ja.
Und den hier einen Tag später auch, wo ich sage, hier, der Schluss ist einfach super, perfekt, rund, passt zum gesamten Film, einfach endet auf so einer hohen und grandiosen Note. Ja, und da sieht man wieder, dass wie einfach es ist einfach, oder nee, wie warte, dass es, oder wie wichtig es ist, dass du einfach auf einem beeindruckenden Moment aufhörst und rausgehst und du brauchst gar nicht so diese klassischen Filme, die versuchen noch alles irgendwie abzurunden oder irgendwie, keine Ahnung, einen Bogen dran zu machen und dann noch das und dann noch das und dann noch das und dann, keine Ahnung, sich da so irgendwas zu Ende wursteln oder halt so das klassische Ende, aber einfach auf einem, ich finde wichtig, auf einem Moment, auf einem emotionalen Moment, sei es witzig, sei es traurig, aber einfach auf einem Moment aufzuhören, rauszugehen und den einfach mit dem Film zu verbinden, ist so wichtig und das verpassen viele Filme. Die gehen auf keinen Moment raus, sondern sie sagen, okay, jetzt ist so die Geschichte fertig und der Film hört halt auf. Aber auf einem emotionalen Moment zu enden, vor allen Dingen so einem Grandiosen wie dem hier, das ist nochmal, das macht einen Film. Also, fantastisch.
Vielleicht sollten wir das auch tun. Ja.
Yes! Yes! sehr schön. Also wahrscheinlich so kein Film, den wir sonst auch, wir versuchen ja sonst immer so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was wir sonst tun.
Aber ja, Actionfilme anschauen mit Vin Diesel.
Ja, richtig, genau. Bloodshot.
Ähnlich tiefgreifendes Material.
Ja. Darf ich noch eine Frage zum Abschluss? Hätte es der bei euch in die Top 10 geschafft?
Ja.
Bei mir auch, ja. Sicher, vielleicht sogar in die Top 3. Also letztes Jahr von den Filmen 2019 meine ich jetzt, Entschuldigung.
Ja, ziemlich sicher.
Ja, Top 5 wäre es bei mir gewesen.
Ja.
Top 5. Alright, dann, Kinder, schreibt uns Mails unter lichtspielcast@kinofilme.com, besucht uns auf unserer Webseite kinofilme.com/podcast/lichtspielcast oder most zweit Podcast
/Eskapoden. Ja, danke, Dennis.
Genau, nicht die Eskapoden. ich habe einen zweiten Podcast mit dem Patrick Lohmeier, Spielfilm. Wir besprechen komplette Filmografien von Regisseuren und Regisseurinnen und sind aktuell noch bei den Coens dran. Da dürft ihr auch gerne einmal reinhören. Ansonsten, wir sind auf Twitter unterwegs, auch wenn so, also ich bin nicht mehr so viel da. Ich lese noch mit, aber ich schreibe nicht mehr viel. Aber trotzdem, @denbas, wir sind insgesamt @lichtspielcast. Der Mo ist
@Modrek.
Mit einem C.
Genau, mit einem C wie Cäsar.
Mit einem C wie Cäsar. Yes. Alright. Dann, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir wünschen euch eine angenehme, schöne und gute Woche. Und ich sage wie immer tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Ich habe gestern so Bock wieder auf Hot Shots bekommen. Das glaubst du gar nicht, das glaubst du gar nicht. Ich wollte eh noch gucken. Es sind beide bei Netflix. Ich werde sie beide heute Abend gucken. Es wird so geil. Ah. Premierminister Jojo, Senator Edwards, meine amerikanischen Mitbürger und die Millionen illegale Einwanderer. Mir ist, als wäre es gestern gewesen, als ich in Tiefflug ihre Häuser beschossen habe und heute stehe ich vor ihnen und bitte sie, nicht so gute Autos zu bauen. Ich liebe Benson, der ist so geil. Präsident Benson, sind Sie nicht? Habe ich im Fernsehen gesehen. Alter Mann, etwa meine Größe. Sir, das ist Topper Harley. Topper, ja natürlich, der Sohn, den ich nie hatte. Verdammt, kein Wunder, dass ich Sie nicht erkannt habe. Nur ein Rat unter Freunden, laufen Sie nicht rum, erzählen Sie, Sie wären der Präsident. Ich würde das nicht tun. Und ich schätze, Sie sollten das auch nicht. Ist unglaubwürdig. Ich möchte deine Eltern kennenlernen und deinen Hund streicheln. Topper, meine Eltern sind tot, unser Hund hat sie gefressen. Warten Sie, ich kann nicht weiter. Ich muss etwas trinken. Pfui Deibel, das ist aber gar nicht kalt. Ist das gefiltert? Wenn ich in 15 Minuten nicht wieder da bin, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Okay, da fliegen wir los. Nein, ihr wartet nochmal 15 Minuten. Colonel, wer sind die beiden? Sie ist von der CIA, der andere ist als Statist. Dein Bild lag mir auf der Zunge. wo der an die Tür geht. Erwischt! Wir lauschen also an der Tür. Ich glaube, wir haben unseren Saboteur gefunden. Sir, das ist Ihre Frau. Ha, tatsächlich. Ist ja ein Ding. Bist noch genauso hübsch wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Findest du raus, was sie weiß?